Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Osterferien sind vorbei, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zurück aus eurem Urlaub. Zumindest diejenigen von euch, die unterwegs gewesen sind und die ein oder anderen, die vielleicht die Zeit genutzt haben, die Feiertage ja woanders zu verbringen und sich mal die Zeit für die Familie oder Freunde zu nehmen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ihr heute wieder reinhört bei Episode 412 unseres kleinen Podcasts hier. Und das Entscheidende ist, und da freue ich mich sehr drüber, dass heute das Timing mal gepasst hat, ja, weil im Vorfeld, da lade ich dann die Gäste ein und ja, wann könnt ihr denn, wann habt ihr Zeit, wann passt es euch? Und dann sagen die, ja, zum Beispiel um 11:30 und dann denke ich mir, gut, okay, das ist eine Zeit, da passt es mir auch und dann kann ich davor vielleicht noch eine Aufnahme machen und das Interview der Woche habe ich vielleicht schon aufgezeichnet. Und das Beste ist dann, wenn man die erste Aufnahme beendet hat und dann kommt eine Pressemitteilung und dann kann man das Thema noch mit in die Sendung nehmen. Das ist großartig. Julian Köster wechselt im Sommer 2026 vom VfL Gummersbach zum THW Kiel. Wäre eigentlich gar nicht das Thema gewesen, aber wie gesagt, das Timing passt, da freue ich mich sehr drüber. Zunächst aber mal, wer sind die Gäste heute? Im zweiten Teil mit dabei ist Rufen Möller vom François Wies, denn es ist so, dass mit Marco Grigic ein weiterer deutscher Nationalspieler ja jetzt seinen neuen Verein bekannt gegeben hat. Auch da Sommer 2026 Eisenach in Richtung Flensburg und die Flensburger sind ja auch noch international mit dabei und können noch einen Titel gewinnen in dieser Saison. Da schauen wir zusammen drauf. Ich begrüße im Interview der Woche Viktor Glatthardt. Der spielt aktuell in Norwegen noch Handball, wissen die wenigsten. Er war sogar im 35er-Kader der Schweizer Nationalmannschaft bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Aber er ist vor allem der Geschäftsführer von Learn Handball, einem Projekt, das er unter anderem zusammen mit Beate Mühlhall betreibt. Und darüber sprechen wir dann am Ende der Ausgabe. Zunächst sage ich aber hallo und herzlich willkommen an den Chefredakteur der Handballwoche, an Olaf Bruchmann. Moin Olaf.
Moin, hallo Sascha. Schön mal wieder da zu sein. Ist lange her.
Ja, aber ich meine, wir sind ja im Prinzip ein eingespieltes Duo noch von Olympia.
Absolut, ich habe auch keine Hemmung.
Ja, das freut mich. Wir haben auch ein bisschen was zu besprechen. Wir sprechen nämlich nicht nur über Julian Köster, damit fangen wir gleich an. Wir sprechen aber auch nochmal über den HSV, denn mittlerweile ist ja, ich weiß nicht, bekannt, wie hoch die Summe ist, die fehlt. Jetzt gab es noch ein paar Aussagen von Yogi Bitter und so weiter. Und Iker Romero wird neuer Nationaltrainer in Österreich. Aber wir starten mit Julian Köster und dieser Hammermeldung. Er geht zum THW Kiel. Er hatte ja 2023 im Sommer seinen Vertrag verlängert und ich erzähle da vielleicht mal eine kleine Anekdote, als man damals in ein Schnellrestaurant gegangen ist. Ja, da hat man anstatt 6 Chicken Nuggets hat man 7 Chicken Nuggets bekommen, weil er die Nummer 7 trägt in Gummersbach. Das war eine große Nummer, viel Tamtam. Der Vertrag läuft 26 aus und er geht nach Kiel. Wie ordnest du diesen Deal ein?
Das ist auf jeden Fall mal wieder ein großer Deal für den THW Kiel. Und ich habe so das Gefühl, dass da auch was passieren musste, wenn ich sehe, was Magdeburg macht, was Berlin macht oder, wie du gerade schon angesprochen hast, was die SG Flensburg-Handewitt macht mit Marco Grigic. Dann musste der THW Kiel auch irgendwie gleichziehen und aufrüsten, denn die Konkurrenz schläft nicht.
Ja, überhaupt nicht. Also der SC Magdeburg, der verpflichtet seit Jahren äußerst clever und macht anscheinend immer das Richtige. Grigic hast du gerade angesprochen und in Hannover, da haben sie sich auch eine gute Mannschaft zusammengebaut. Berlin und Melsungen haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Da wird ja wahrscheinlich auch noch irgendwas Spektakuläres passieren. Aber man merkt schon, der Druck liefern zu müssen, was solche Transfermeldungen angeht, der ist schon relativ hoch. Auch wenn wir die Erwartungshaltung sehen, die der THW Kiel hat. Ist das für ihn der richtige Schritt?
Ich denke ja. Also nachdem er sich als Nationalspieler etabliert hat in der Bundesliga beim VfL Gummersbach und auch so ein bisschen das Herzstück des VfL im Oberbergischen ist, ist das ein logischer Schritt, zu einem Verein zu gehen, der international und überhaupt hohe Ansprüche hat und auch um alle Titel, die es im Clubhandball gibt, mitspielen will. Ich glaube, das tut seiner Entwicklung gut. Und wir sehen ja auch in der Nationalmannschaft, aber auch in der Bundesliga, dass Julian wirklich ein wichtiger Entscheidungsspieler ist. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Es ist ein sehr kompletter Spieler. Ich glaube, dass es für ihn der richtige Schritt ist, in einem Verbund mit weiteren Nationalspielern aus aller Herren Länder sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das dem THW Kiel sehr gut steht, weil Julian Köster so auch vom Typ, vom Charakter gut in diese Mannschaft passt.
Was zeichnet ihn deiner Meinung nach aus, dass er halt die Fähigkeiten hat, bei einem Verein wie dem THW Kiel dauerhaft eine prägende Figur zu sein?
Ja, da müssen wir uns ja nur anschauen, was der VfL in den letzten Jahren geleistet hat und auch in der Nationalmannschaft. Das ist ja so ein bisschen das Spielfeld, das ich als Chefredakteur der Handballwoche auch immer mit bearbeite. International ist er längst etabliert. Er ist ein sehr, sehr guter Deckungsspieler, ein schlauer Deckungsspieler. Für seine Größe sehr beweglich. Er antizipiert sehr gut, kann hinten in der Deckungsmitte sehr gut decken. Das hat er mit Johannes Goller in der Nationalmannschaft schon viele Jahre bewiesen. Aber auch wenn er vorgezogen deckt in einer offensiveren Variante, ist er sehr gut, hat ein gutes Raumgefühl. Ich finde, dass er ein sehr schlauer Abwehrspieler ist, der ja auch mit wenig Strafen auskommt. Und im Angriff ist er ein sehr guter Entscheidungsspieler. Ich kann mich an eine Szene erinnern, als ich mal neben Benjamin Chaton, dem Nationalmannschaftsmanager, stand und er mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, welche Entscheidungen Julian Köster im Angriff so trifft. Also es ist schon wirklich bemerkenswert, dass er die Situation oft erkennt, weiß, wann er Durchbrüche fabrizieren muss, wann er aus der Distanz werfen muss oder wann er abspielen muss. Von diesem Kaliber gibt es sehr wenige und das finde ich schon ganz toll, dass der THW sich diesen Spieler geangelt hat. Noch einmal, gerade weil die Konkurrenz nicht schläft und wenn man sieht, was die SG Flensburg-Handewitt so alles vorhat in den kommenden Jahren, aber auch die anderen Vereine, die du eben schon angesprochen hast, dann tut es dem THW Kiel meiner Meinung nach sehr gut.
Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also für Kiel ist das ein absoluter Supertransfer. Das ist ein Spieler in einem tollen Alter, der noch viele Jahre dann das Kieler Trikot wird tragen können. Und er ist ja mehr oder weniger, du hast es ja auch schon angesprochen, der designierte Nachfolger von Domagoj Duvnjak. Auch der spielt herausragend in der Deckung, auch in der 3-2-1 auf der Spitze, in der 5-1-Deckung da ganz weit vorne und so weiter. Also das ist ja auch der Vergleich, den viele immer wieder gezogen haben. Schaut euch mal an, der deckt ja eigentlich wie Domagoj Duvnjak mit seinen langen Armen und antizipiert so viel. Aber im Angriff, im Offensivspiel unterscheiden sie sich schon, das muss man sagen.
Ja, absolut. Ich finde, dass Bule, also Domagoj Duvnjak, noch so ein bisschen mehr Emotional Leader ist und Aggressive Leader, so hat man es ja mal beim Fußball geprägt, diesen Namen. Gerade wenn du jetzt siehst, wenn es beim THW nicht läuft, dann ist Bule derjenige, der die Zuschauer mitnimmt, der auch die Mitspieler mitnimmt und der auch immer wieder der Go-To-Guy ist in den entscheidenden Phasen. Da wünsche ich mir einen Entwicklungsschritt von Julian Köster. Ich glaube, dass er das kann. Manchmal finde ich ihn einfach noch ein bisschen zu brav. Der muss noch ein bisschen abgezockter werden und ein bisschen, ja, disziplinierter ist nicht das richtige Wort, vielleicht einfach konsequenter werden in manchen Situationen. Schafft er das, dann wird er wirklich auch ein Weltklasse-Spieler.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Also ich finde auch, dass er da eventuell noch ein bisschen mehr aus sich herausgehen müsste. Es gab dann auch immer wieder so Spiele, wo man denkt, Mensch, er hat ja die Fähigkeiten, dann im nächsten Spiel ist er wieder überragend gut. Ich finde übrigens, dass er eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt hat und dass das vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist, weil die deutsche Mannschaft ihre Ziele nicht ganz erreicht hat. Wie gesagt, wir wissen ja, knapp ausgeschieden im Viertelfinale gegen Portugal. Aber ich glaube, dieser Transfer wird ihm nochmal gut tun, dann auch ständig international zu spielen. Da gehen wir jetzt mal von aus. Glaubst du, dass die aktuelle, sagen wir mal, kleine Schwächephase in der Liga des VfL Gummersbach auch einen Ausschlag gegeben hat? Oder war das wahrscheinlich in seiner Entscheidungsfindung völlig egal? Weil über diesen Deal haben wir schon lange spekuliert.
Ja, über den Deal hat man schon lange spekuliert und eigentlich war es eine Frage der Zeit, wann die Meldung kommt, dass Julian Köster den VfL Gummersbach und so ein bisschen das behütete Oberbergische verlassen wird. Dass es jetzt der THW Kiel ist, ist, glaube ich, die größte News daran, dass er den Verein verlassen wird. Das war irgendwie zu erwarten. Ich finde aber, dass es nicht ausschlaggebend ist, dass der VfL jetzt gerade eine Schwächephase hat, sondern, so schätze ich Julian einfach ein, das ist ein ganz smarter Typ, der ja auch BWL studiert in Köln und und wahrscheinlich geht das einher 2026 auch mit seinem Studienabschluss. Das ist einfach ein cleverer Kerl, der auch eine mittel- und langfristige Planung hat. Und deswegen glaube ich einfach, dass seine Zeit in Gummersbach abgelaufen ist. Und wenn man mit Christoph Schindler oder Goggi Sigurdsson sprechen würde, den Verantwortlichen von VfL Gummersbach, die wissen das genau, dass sie ihn irgendwann auch nicht mehr halten können.
Und Sie haben ja aktuell mit Miro Schlurow einen Spieler auf der gleichen Position in der Hinterhand, der wirklich auch eine tolle Entwicklung hingelegt hat in den letzten Monaten. Müssen Sie natürlich aufpassen, dass er nicht auch irgendwann sagt, nee, das reicht mir nicht mehr, ich möchte auf einem anderen Niveau unterwegs sein. Aber das ist nicht mehr unser Thema, denn wir wechseln genau das und kommen nach Hamburg. Und da bist du ja zu Hause und deswegen bist du ein sehr guter Gesprächspartner, wenn es darum geht, mal einzuordnen, was da eigentlich genau los ist beim HSV. Jetzt hat Jogi Bitter, wir haben in der Vorwoche schon darüber gesprochen, als der Kollege Erik Eggers hier zu Gast war, der hat gesagt, ja, er wünscht sich ein bisschen mehr Sachlichkeit in der ganzen Diskussion. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Olaf, wenn jedes Jahr die gleiche Nummer ist und es fehlt immer Geld und angeblich sind es jetzt 2 Millionen Euro, dann kann ich verstehen, wenn die Leute emotional diskutieren, weil sie einfach keinen Bock mehr drauf haben. Ich sage das jetzt mal so salopp. Das ist das, was ich wahrgenommen habe in den vergangenen Tagen, wenn ich irgendwo etwas gelesen habe, auch an Stellen, wo durchaus sachlich diskutiert wird. Die Leute, ich bin nochmal relativ salopp in meiner Formulierung, die finden das zum Kotzen.
Ja, zum Kotzen finde ich es nicht. Ich finde es einfach sehr schade, weil ich finde, dass der HSV Handball sehr gute Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat. Wir dürfen nicht vergessen, wo der Verein hergekommen ist von der Saison 2015, 2016 aus der dritten Liga und wie sie jetzt eine neue Mannschaft aufgebaut haben. Das ist aller Ehren wert. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass jedes Jahr jetzt die gleichen Diskussionen aufkommen und immer wieder Liquiditätslücken sich auftun und die Lizenz irgendwie am seidenen Faden hängt. Das ist wirklich schade und wirft auch kein gutes Licht auf die ehemals handelnden Personen und jetzt die aktiv handelnden Personen. Wenn Jogi Bitter natürlich sagt, er wünscht sich mehr Sachlichkeit, ist das natürlich logisch aus seiner Position heraus. Ich finde aber, die Diskussion ist sehr sachlich. Wenn ich die Hamburger Medien verfolge, dann sehe ich da keine Polemik oder keine Emotionen. Da legen halt einige Leute die Finger in die Wunde und sagen, wie kann es sein, dass letztes Jahr Philipp Müller als der neue große Macher viel Geld reingeschossen hat und jetzt wieder eine große Lücke sich auftut. Was macht ihr denn da? Jeder, der ein Unternehmen leitet, ist ja dazu veranlasst oder sollte daran sich orientieren, auch gesund wirtschaftlich zu handeln und zu wirtschaften. Das scheint eben beim HSV relativ schwierig zu sein. Und im Moment ist es so, das hat das Hamburger Abendblatt geschrieben, wirklich eine Millionensumme wieder fehlt. Da fehlt mir auch das Verständnis zu.
Ja, mir fehlt es auch. Einfach aufgrund der Tatsache, weil man sich dann Erfolg, sportlichen Erfolg, auf Pump irgendwie kauft. Man weiß nicht, was macht Philipp Müller. Wenn der jetzt sagt, nee, ich gebe diese Summe, die aktuell fehlt, ich gebe die nicht, dann ist der HSV wieder weg vom Fenster. Also man hat sich erneut in eine Abhängigkeit begeben, Olaf, die es damals unter Andreas Rudolph schon gab.
Ja, irgendwie habe ich auch Andreas Rudolph 2.0 habe ich gerade so im Kopf, wenn ich an Philipp Müller denke. Alles hängt wieder an einem Mäzen und dabei war genau das, ja, das, was der Verein nicht wollte, dass man von einer Person und einem Geldgeber abhängt. Ich lese in allen Schlagzeilen und auch bei uns in der Handballwoche von unseren Reportern immer wieder, dass man diesen Verein ja auf breitere Füße stellen will. Aber das scheint nicht zu gelingen. Jetzt muss man natürlich fragen, wie ist der HSV überhaupt wieder in diese Situation gekommen? Und das muss man vielleicht auch deinen, unseren Hörern hier bei Kreisab einmal sagen. Es hing wohl viel daran, dass Marc Evermann, der ehemalige Präsident, bis 31. März 2025 500.000 Euro hätte bereitstellen sollen. Wir erinnern uns aber, Evermann ist im letzten August 2024, als Tabula Rasa in der Führungsetage gemacht wurde beim HSV Handball, ist er zurückgetreten. Und dass er nicht mehr in Funktion, jetzt auch nicht mehr bereit ist, Geld dazu zu bringen, kann man sogar verstehen. Aber wie kann es sein, dass alles in der Lizenzierung wieder an dieser einen Summe hängt und 500.000 Euro von Marc Evermann eben fehlen und dann eben ein Rädchen ins andere greift, bis mir jetzt diese 2 Millionen, die da kolportiert werden, eben fehlen. Es ist einfach schade, dass jetzt wieder so viel auf Philipp Müller einprasselt und ich habe sogar gehört, ich weiß nicht, ob du das auch wusstest, dass sogar Andreas Rudolph angesprochen wurde, ob er nicht wieder Geld geben möchte und den HSV retten möchte. Ganz ehrlich, Sascha, wie verzweifelt muss man sein, um Andreas Rudolf nochmal dazu zu bitten?
Ganz ehrlich, also nein, habe ich vorher nicht von gehört, weil ich mich auch mit der Thematik jetzt nicht so unfassbar in der Tiefe beschäftigt habe. Bin ja froh, dass ich dich eingeladen habe, damit du das hier erzählen kannst. Aber ich sage dir, das kann nicht deren Ernst sein. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als das vor 10 Jahren alles passiert ist. Da saßen Yogi Bitter und Pascal Henz bei einer Pressekonferenz und haben erzählt, wie toll das alles in Hamburg wird und dass sie den Verein auf jeden Fall retten wollen. Und ich verstehe das auch. Die hängen ja an diesem Club, weil sie mit dem Verein große Erfolge gefeiert haben. Und Yogi Bitter ist jetzt im Management tätig. Und das ist ja auch jemand, der eine Strahlkraft hat. Aber Hamburg und Sport auf hohem Niveau, das ist eine schwierige Nummer. Die Hamburg Freezers, du weißt es selbst als jemand vor Ort, sind einfach verschwunden, keine Kohle mehr gehabt, weg vom Fenster. Jetzt kommen die Hamburg Towers, Basketballverein, und ich frage mich, was die anscheinend so viel besser und richtiger machen als der HSV, der im Handball unterwegs ist. Erklär's mir, weil ich bin, wie gesagt, nicht vor Ort in Hamburg, aber die wollen jetzt eine neue Halle bauen, nur für Basketball, der Handball spielt da gar keine Rolle. Ja, da frage ich mich, wie kann das sein? Du bist auch in der Alsterdorfer Sporthalle. Das ist ja keine Bundesliga-Halle. Das kannst du ja auch nicht ernst meinen.
Nein, die ist wirklich in die Jahre gekommen. Das ist eine tolle Konzertlocation, aber das ist kein Bundesliga-Handball. Der HSV macht da schon sehr viel, um aus dieser alten Halle viel rauszuholen. Aber wir haben ja jetzt alleine beim Abschiedsspiel von Yogi Bitter und Pascal Henz gesehen, welche Strahlkraft diese alten Recken haben mit fast 11.000 Zuschauern an einem Donnerstag. Kurzer Exkurs, 24 Stunden vorher hat die deutsche Frauennationalmannschaft Deutschland gegen Dänemark in der Alsterdorfer Sporthalle vor 3.600 Zuschauern gespielt. Keine 4, nicht ausverkauft. Und die alten Recken machen ein Abschiedsspiel und kriegen die Barclays Arena fast ausverkauft mit 11.000 Zuschauern. Das ist für mich ja auch schon irgendwie eine Aussage. Aber um deine Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was da so schief läuft. Also Hamburg ist eine sehr potente Stadt. Es gibt viele große Unternehmen hier. Es müsste doch möglich sein, einen Etat eines mittelklassigen Bundesligisten, was sie ja sind, sie sind auf Platz 10 mit 27-27 Punkten, keine Gefahr nach oben, keine Gefahr nach unten, alles fein, aber dann müsste man doch die 7 oder 8 Millionen Euro, die es vielleicht als Jahresbudget braucht, die kann man doch wohl stemmen. Dass es da jedes Jahr wieder Probleme gibt, überrascht mich. Wenn man aber jetzt die Aussagen von Christian Hüneburg hört, dem aktuellen Geschäftsführer, dann kam diese Liquiditätslücke ja auch nicht unerwartet. Dann rennt man ja irgendwie sehenden Auges in dieses Verderben und da fehlt mir einfach das Verständnis.
Ja, ich bin froh, dass du so klare Worte findest, weil mein Verständnis ist mindestens so gering wie deins. Ich finde es unverschämt. Ich finde es auch unverschämt anderen Vereinen gegenüber. Und das hat jetzt nicht nur mit dieser Posse rund um die Nummer mit dem Bergischen HC im vergangenen Sommer zu tun, sondern man verschafft sich ja erneut einen Wettbewerbsvorteil, weil ziehen wir diese 2 Millionen Euro nur von dieser Saison mal wieder ab, dann ist das wahrscheinlich ein Kader auch, der natürlich deutlich schlechter ist und vielleicht gegen den Abstieg spielt. Vielleicht steigt er sogar ab. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Aber man arbeitet mit Kohle, die man nicht hat. Und da greife ich nochmal meine Formulierung von vorhin auf. Ich finde das zum Kotzen. Ich finde das nicht gerecht. Und ich möchte nochmal diese Debatte aufmachen. Und ich meine das auch gar nicht böse den Leuten gegenüber, weil die wollen ja wahrscheinlich, aber sie kriegen es nicht hin. Es ist immer wieder diese Diskussion darum, Hamburg als Standort für die Handball-Bundesliga. Die Bundesliga bräuchte diesen Standort. Ich glaube, die Bundesliga und der Handball, die brauchen keinen Standort, wo immer wieder Theater ist, wenn es um die Kohle geht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn wir an andere Standorte schauen, Lemgo, Wetzlar, Balingen steigt mal regelmäßig auf und ab und so weiter und so fort. Da gibt es auch in kleineren Orten seriöse Vereine, die vernünftig wirtschaften. Die tun dem Handball auch gut, weil die wirtschaften vernünftig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, da hast du natürlich durchaus recht, aber wir wollen ja mit dem Handball auch eine große mediale Öffentlichkeit haben. Und dazu gehört Hamburg als Großstadt, als zweitgrößte Stadt in Deutschland, gehört einfach dazu. Die Zeiten von Dutenhofen, Schutterwald oder sowas, die sind eben auch vorbei. Wir brauchen eine mediale Öffentlichkeit und die hat man ja eben auch in Hamburg. Und da sehen wir jetzt ja auch, welche große Kraft die Medien haben. Ich denke da an Axel Springer oder auch die Hamburger Morgenpost, die beiden Boulevardblätter hier vor Ort. hat, aber auch das renommierte Hamburger Abendblatt, dann ist das ja das, was Yogi Bitter meint. Er wünscht sich mehr Sachlichkeit. Auf der einen Seite spielt er ja gerne auch mit den Medien und braucht auch diese Medien vor Ort. Wenn es dann natürlich mal negative Schlagzeilen gibt, dann tritt man schnell auf die Bremse. Aber um konkret deine Frage zu beantworten, man muss vielleicht auch sehen, und das muss man auch entschuldigend für die handelnden Personen sagen, die Liquiditätslücke tat sich auf, weil es auch im vergangenen Jahr schon Probleme gab. Sowas schleppt man ja auch ein bisschen mit sich rum. Und die Geschäftsführer jetzt sagen, das war klar, dass wir das nicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren schaffen. Ich habe ein Zitat gelesen von Christian Hünenburg, dass er sagt, eben den Turnaround schaffen wir nicht in einem Jahr. Also insofern, sie sind nach eigener Aussage auf einem guten Weg. Aber im Moment gibt es eben einige Stolpersteine und die Uhr tickt eben. Nächsten Montag, am 5. Mai, ist die Deadline. Dann sind bei Bundesliga und die Lizenzierungskommission diese Sicherheit sehen von im Moment rund 2 Millionen Euro. Ich glaube schon, dass sie das schaffen werden, aber wahrscheinlich hängt es dann wieder an Philipp Müller und einer Person.
Und das ist auf Dauer einfach sehr, sehr gefährlich. Nicht immer funktioniert das so gut wie mit Barbara Braun-Lüdecke in Melsungen. Ich weiß, viele haben sich über diesen Verein und teilweise vielleicht auch zu Recht, ja, weil viel Geld reingesteckt wurde, ein bisschen lustig gemacht. Viele sagen, sie mögen das Projekt in Melsungen nicht. Was es aber ist, es ist äußerst solide und es gibt dort nie Probleme. Das muss man wirklich mal betonen. Und wenn man an andere Orte schaut, da gab es immer hier einen Mäzen, da gab es mal da einen Mäzen. Das hat sich ja jahrzehntelang durch den deutschen Handball gezogen. Auch wenn wir das historisch betrachten, ist immer wieder passiert. Also ist keine Neuigkeit. In Hamburg treiben sie es halt auf die Spitze. Das ist ein bisschen so mein Problem. Und ja, ich verstehe das, was du sagst mit der medialen Aufmerksamkeit. Die können wir aber auch an Standorten haben, wie zum Beispiel Hannover, die sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt haben und so weiter. Also mal gucken, was da jetzt passiert. Ich glaube, ich lege mal meine Sendung so kommende Woche, dass das nach der Deadline ist. Oder wie ja auch gesagt wurde, Yogi Bitter ist sehr optimistisch, dass das diesmal nicht spitz auf Knopf kommt. Und das sollte auch so der Fall sein, weil das wäre wirklich an Lächerlichkeit nicht zu toppen. Wir werden international, Olaf. Und
darf ich noch eine Sache kurz dazu sagen? Also wir müssen ja, wenn wir die Neuzugänge, die Einkäufe des HSV Handball uns anschauen, dann sieht man ja auch, dass die Verantwortlichen kleinere Brötchen backen. Es wird zum Beispiel der Sohn von Olafur Stefansson eingekauft, einer Olafsson. Kai Genen kommt oder Elias Kofler. Ein Däne, Nikolai Jörgensen. Das sind ja jetzt auch keine Hochkaräter, die da verpflichtet werden. Ich glaube schon, dass die mit Auge und mit Maß auch einkaufen und wissen, was sie sich in den kommenden Monaten alles so zumuten können. Das wollte ich noch sagen.
Ja, aber sehr gerne. Verstehe ich auch, dass du das sagst. Und da hast du recht, das sind Spieler nicht aus dem obersten Regal und ich glaube, so müssen sie auch in Zukunft arbeiten. Das kann natürlich dann auch wieder ein sportliches Risiko zur Folge haben. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Ich habe gesagt, wir werden international und fangen an mit der Meldung. Ica Romero wird Nationaltrainer von Österreich. Eine Saison noch in Doppelfunktion und dann verlässt er auch die SG BBM Bietigheim. Was sagst du dazu?
Das überrascht mich, aber auch sehr verständlich. Fast so ähnlich wie vorhin, als wir über Julian Köster sprachen. Die Zeit von Ica Romero als Trainer bei der SG BBM Bietigheim ist wahrscheinlich auch endlich. Ein Verein, der mit wirtschaftlichen Limitierung, will ich mal sagen, um das ganz wertfrei zu sagen, einfach zu kämpfen hat. Und Ica Romero ist ein leidenschaftlicher Trainer, das hat er in den letzten Jahren bewiesen. Auch ein Trainer, der sehr gut motivieren und akribisch arbeiten kann. Ich glaube, dass der sehr gut zur österreichischen Nationalmannschaft passt.
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen, dass das funktionieren wird. Und was mir tatsächlich gefällt, ist, dass er jetzt nicht schon im Sommer Bietigheim verlässt, weil das kann durchaus in die zweite Liga gehen und dann bleibt er trotzdem dem Verein treu. So sieht es zumindest jetzt aus. Das gefällt mir. Aber international, das ist das Stichwort. Es gibt ja noch einige Partien, die jetzt relativ zeitnah darüber entscheiden werden, welche Vereine kommen in die Final Fours nach Hamburg und nach Köln. Kiel hat unentschieden gespielt in Limoges. Die SG Flensburg-Handewitt, da spreche ich gleich mit Ruven drüber, geht mit einem 3-Tore-Vorsprung in das Rückspiel. Und Melsung, die müssen sich arg strecken. Das war ein hartes Hinspiel gegen Bidasoa Irun. Wird ein enges Höschen, denke ich.
Ja, gerade wenn man über Melsungen spricht, dann wird das sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp. Und es tut einem ja fast schon leid aus der Distanz, was die für ein Verletzungspech haben. Im Hinspiel des Viertelfinals in der European League, da mussten jetzt auch Deinis Christopans oder Enderleit aussetzen. Simic, der überragende Torhüter, ist sowieso schon gerade weg. Und sie mussten mit Carsten Lichtlein einen 44-Jährigen reaktivieren. Die bringen alles auf die Platte. Ich habe schon mal zu einem Kollegen scherzhaft gesagt, ich warte darauf, dass Parondo selber auch noch mal die Schuhe schnürt. Da würde mich nichts mehr überraschen. Aber man muss auch sagen, dass diese Mannschaft wirklich Charakter gerade zeigt. Bei den vielen Ausfällen finde ich es aller Ehren wert, was Melsungen gerade leistet. Da hätten sich andere Mannschaften vielleicht auch schon aufgegeben. Und in meinen Augen, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, ich habe das Gefühl, dass die MT so einen Imagewandel gerade vollzieht und nicht mehr die Söldnertruppe ist, die sie mal waren. Ich finde das schon ganz gut, was die im Moment machen.
Finde ich auch. Ich habe das ja gerade eben so ein bisschen angedeutet. Erstmal gute Besserung natürlich an Nebojša Simić, dass er relativ schnell wieder zurückkehren kann. Kreuzbandriss, das wird ja einige Monate dauern. Und er ist ein super Typ. Ich mag seine Art. Also ich spreche unglaublich gerne mit ihm. Ich höre ihm unglaublich gerne zu. Und er ist natürlich ein fantastischer Torhüter. Und ich glaube, solche Charaktere, die brauchen wir im Handball ganz, ganz dringend. Da haben wir nicht unendlich viele von. Und ich bin gespannt, ob sie das schaffen in Irun. Halle ist ausverkauft. Das wird sehr, sehr schwierig. Champions League, das ist so. Magdeburg fährt mit einem Unentschieden nach Westbrem, nach Ungarn. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das reichen wird. Aber der SCM, das wissen wir ja auch, Olaf, die sind in der K.O.-Phase normalerweise immer on point. Die sind da, wenn sie gebraucht werden sozusagen. Ich weiß nicht. Also Westbrem hat natürlich auch ordentlich Qualität. Da kannst du wahrscheinlich würfeln.
Da kannst du wirklich würfeln und Geld kannst du damit auch nicht verdienen, glaube ich, wenn du darauf wettest. Also das ist ein total offenes Spiel. Ich bin im Moment wirklich Fan der Magdeburger, so wie sie da auftreten. Das ist echt toll, gerade weil du eben schon gesagt hast, dass sie in der K.O.-Phase und in wichtigen Spielen immer voll da sind. Ich habe gelesen bei den Kollegen der Magdeburger Volksstimme, dass Magdeburg in Westbrem auch noch nicht verloren hat. Das fand ich ganz spannend. Wenn das so ist, ist es ein gutes Omen, aber unentschieden, ja, alles offen, würde ich sagen. Spannend ist natürlich auch, wie Berlin diesen hohen Vorsprung von 8 Toren, 37-29 gegen das Hinspiel aus, in Aalborg verteidigt. Aber wenn Gitzel weiter seine Galashows abzieht, dann bin ich ganz optimistisch, dass die Füchse Berlin es auch bis zum Final Four nach Köln schaffen.
Das glaube ich auch. Da mache ich mir relativ wenige Sorgen. Und ich glaube, sie sind auch fokussiert genug, damit das auf jeden Fall funktionieren wird. Leider nicht ganz so erfolgreich verlief es für die deutsche Mannschaft in der Frauen-Champions League. Die HB Ludwigsburg ist ausgeschieden gegen Győr, gegen den Titelverteidiger. Jetzt kann man sagen, das war erwartbar, aber sie hätten das Hinspiel hoch genug gewinnen können, um doch weiterzukommen. Also das ist sehr ärgerlich. Sie haben da viele Chancen liegen lassen und die deutschen Spielerinnen, die mit anderen Vereinen noch mit dabei gewesen sind, die sind auch alle raus. Katharina Filter mit Brest gegen Metz ausgeschieden, Alina Greisels mit Bukarest gegen Esbjerg ausgeschieden. Auch da hätten sie das Hinspiel deutlich höher gewinnen können. Und der FTC mit Emily Berg ist gegen Odense ausgeschieden. Nach einem unentschiedenen Hinspiel hatten sie ein Heimspiel im Rückspiel und haben trotzdem verloren. Interessanterweise haben die noch nie ein Viertelfinale in eigener Halle gewinnen können. Das ist unglaublich. Die Mannschaft, die vor 2 Jahren in Budapest ins Finale gekommen ist, mag man sich eigentlich kaum vorstellen, aber so ist das eben. Und am kommenden Wochenende solltet ihr nicht vergessen, 2 deutsche Mannschaften, der Thüringer HC und die HSG Blomberg-Lippe, kämpfen in Graz um den Titel in der European League. Wenn ihr wollt, seid ihr herzlich willkommen, da einzuschalten. Bei Deiner sitze ich am Mikrofon und freue mich auf euch. Gibt's noch irgendwas, Olaf? Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht.
Nein, das war ein schönes Roundup und wir haben über die Spitze in der Bundesliga, über den Tabellenkeller gesprochen, über Finanzprobleme und international. Ich finde, wir haben alles abgegrast.
Ja, und übrigens, der erste Aufsteiger steht fest, das ist der Bergische HC-Absteiger aus der Vorsaison. Schon relativ früh war zu erkennen, dass wahrscheinlich kein Weg am BHC vorbeiführt und sie sind also wieder zurück im Oberhaus. Das war's für diesen Teil. Wir haben noch jede Menge vor, also bleibt dran. Es geht munter weiter hier bei Kreisab und wir reisen weiter ein Stück, also bis zum Ende des Nordens unseres Landes und sind angekommen in Flensburg und sprechen logischerweise über die SG Flensburg-Handewitt und das tue ich mit Ruven Möller vom Flensburger Wies. Grüß dich.
Hallo Sascha, moin.
Du hast mir gerade gesagt, du musst da noch eine Wespe erledigen. Ist dir das gelungen?
Ja, das ist mir gelungen, aber jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass du mit dem Tierschutzbund da irgendwie Ärger bekommst. Aber die war doch arg groß und die schwirrte in unserer Redaktion rum. Ja, aber mir geht's gut, danke.
Ja, schön. Ich freue mich, dass du unverletzt bist. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Und ja, ich habe jetzt einen neuen Sponsorendeal mit dem Tierschutzbund. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Nee, Spaß beiseite. Also normalerweise sollte man natürlich versuchen, auch die Wespen am Leben zu lassen und vielleicht das Fenster zu öffnen, aber Ruven war halt in einer Notsituation, ihr habt es mitbekommen.
So kann man sagen, also, ja.
Spaß beiseite. Nein, wir sprechen über die SG Flensburg-Handewitt, das ist ja ganz klar. Und wir schauen nochmal zurück auf das Europapokalspiel der vergangenen Woche, mit einem Auswärtssieg wieder nach Hause zu kommen und so eine kurze Auswärtsfahrt, also gefühlt ja die kürzeste, die man haben kann als SG Flensburg-Handewitt international. Ist ja eigentlich alles top.
Ja, das war tatsächlich, also 29-26 haben sie ja bei GOG, das Spiel fand in Svendborg statt, dort haben sie gewonnen und genau, das Ergebnis mit 3 Toren vor ins Rückspiel zu gehen, ist natürlich das eine. Das andere ist die Leistung, die sie da gezeigt haben, die war sehr, sehr ordentlich, die war sehr reif, würde ich sagen, und vor allem 26 Gegentore, das ist ja so, sage ich mal, ja, ein SG-Standard, den man mal von vor ein paar Jahren so gewohnt war. Und sie haben da auch wirklich in der Abwehr das Spiel gewonnen. Kevin Möller überragend gehalten. Und Johannes Goller und Co. haben dann gerade so am Ende der zweiten Halbzeit dann hinten auch wirklich zugemacht in der Defensive. Waren körperlich da auch einfach stärker als GOG.
Jetzt ist es ja so, dass wir seit Jahren eigentlich sehr, sehr gerne auf diese Mannschaft, auf GOG schauen, um mal kurz quasi von einem Verein zum anderen zu springen. Und wenn man sich den Kader ansieht, dann sieht man da auch einige bekannte Namen, die schon in der Bundesliga unterwegs gewesen sind. Hast du denn einen jüngeren Spieler eventuell beobachten können, wo du sagst, boah, da ist mir jetzt ins Auge gestochen, weil der so gut war, da sollten wir mal dranbleiben. Vielleicht könnte der in den nächsten Jahren so durchstarten wie Matthias Gissel, Lukas Jørgensen und so weiter und so fort, weil die haben ja ein Talent nach dem anderen, was sie rausbringen. Da muss doch ein Neuer dabei sein.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist mir jetzt nicht nur in dem Spiel, aber er hat in dem Spiel wieder das gezeigt, was ich ja schon in den letzten 2 Sommern von ihm gesehen habe. Ein ganz junger Mann, Hjalte Lykke. Lykke bedeutet Glück auf Dänisch. Also das ist natürlich auch ein schöner Name für einen Handballer. Der ist gar nicht so groß gewachsen. Ein Linkshänder, spielt im rechten Rückraum. Und der hat in den letzten 2 Sommern, hat GOG jeweils Testspiele gegen die SG gehabt. Ja, vor 2 Jahren, da war er noch 17, glaube ich, da hat er die Flensburger ganz schön auseinandergenommen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Lieblingsspieler da geworden. Testspiele, klar, ist das eine, aber jetzt in einem Europacup-Viertelfinale hat er genauso überzeugt. Ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube, er hat 5 oder 6 Tore geworfen. Und wie gesagt, der ist ein Kopf kleiner als ein normaler Rückraumspieler. Der ist noch einen Tick kleiner als Matthias Gissel. Aber wenn der nicht irgendwann, ob es dann in der Bundesliga ist oder bei einem anderen europäischen Top-Club, aber der wird da irgendwann auftauchen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
6 Treffer sind es gewesen und 1,78 groß ist er und er hat bereits 54 Tore in dieser European League-Saison erzielt und ja, das ist äußerst konstant, wenn man mal auf die Zahlen schaut. Ganz oft waren es 3 Tore, dann gab es mal Ausreißer nach oben mit 7 Toren, mit 6, mit 5 Treffern und so weiter. Scheint also auch sehr konstant unterwegs zu sein. Und ja, wenn du den jetzt schon häufiger gesehen hast und auch die Entwicklung der vergangenen Jahre, dann sollten wir den Namen auf jeden Fall mal notieren. Aber du hast ja gerade schon gesagt, endlich hat man mal wieder gesehen von Flensburg, was man in den vergangenen Jahren eigentlich gesehen hat, nämlich nicht so viele Gegentore. Hast du noch Zweifel am Einzug ins Final Four? Ich meine, die SG ist ja auch Titelverteidiger.
Ja, also was heißt Zweifel? Natürlich, das kann ja immer was passieren irgendwie, aber ich glaube, nicht nur mit der Leistung jetzt bei GOG, sondern auch davor in Leipzig, auch wenn es wieder knapp war, jetzt am Wochenende gegen Stuttgart, das war dann verhältnismäßig souverän, sage ich mal, für die SG, die ja unter dem immer noch neuen Trainer Aleš Pajovic irgendwo in so einem Prozess ist, aber sie macht da gerade Schritte nach vorne und das trifft sich natürlich dann ganz gut, dass man in dieser Phase in der man ein bisschen stabiler ist als noch vor ein paar Wochen, ja, eben jetzt diese beiden Viertelfinalspiele gegen GOG hat. Und nein, ich glaube eigentlich nicht, dass da was schiefgehen wird, wenn Flensburg diese Leistung wieder abrufen kann. Also GOG ist eine absolut gefährliche Mannschaft. Die können auch hier in Flensburg gewinnen. Müssen natürlich mit 4 Toren gewinnen. Aber ja, wie es im Handball so ist, ne? Der Torwart vernagelt sein Tor bei der SG, die treffen nichts, wie auch immer. Also es kann ja immer passieren. Aber ich glaube eigentlich, dass Flensburg das nach Hause bringen sollte, beziehungsweise ins Final Four einzieht. Zumal, wenn man es mal vergleicht mit dem Viertelfinale von vor einem Jahr, da hatten sie das Hinspiel gegen Sävehof in Schweden auch gewonnen, damals allerdings mit 11 Toren. Da war ja klar, okay, da kann jetzt nichts mehr passieren. Und Sävehof hat nicht die Qualität wie GOG. Jetzt hast du zwar mit 3 gewonnen, du bist aber so ein bisschen gewarnt, weil du selber gemerkt hast, wie schwer das bei GOG war. Also die haben ja den Sieg erst in den letzten 5 Minuten, als GOG kein Tor mehr geworfen hat, eingetütet. Das Spiel war die ganze Zeit hin und her, mal die eine Mannschaft 1 Tor vor, SG mal 2 Tore vor. Und erst ganz am Ende führten sie mal mit 4. Von daher, die wissen, was sie da morgen am Dienstag abliefern müssen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sie das auch machen werden.
Du hast jetzt gerade den Trainer Aleš Pajovic angesprochen, der seit einigen Wochen bzw. Monaten ja da im Amt ist. Und du hast auch eine Entwicklung angesprochen. Was ist denn jetzt sein Stil Handball für alle, die nicht so viele Spiele der SG in den vergangenen Wochen gesehen haben? Und du hast ja sicherlich auch schon das ein oder andere Mal mit ihm gesprochen. Steht der eigentlich für den Stil, den die SG repräsentieren möchte, habe ich von der österreichischen Nationalmannschaft ein bisschen anders in Erinnerung. Die spielen oft 7-6. Das macht die SG ja eigentlich gar nicht. Die möchte einen ganz schnellen Tempo-Handball spielen. Die möchte erst gar nicht in den Positionsangriff kommen, mehr oder weniger.
Ja, das stimmt. Also er ist ja gekommen und dann hieß es von allen, und das hat er selber auch gesagt, dass er jemand ist, der sehr, sehr viel Wert auf Abwehrarbeit legt. So, die ersten Spiele gingen dann irgendwie alle so gefühlt 36-35 aus, mal in die eine, in die andere Richtung. Da hat man sich schon gefragt, naja, so viele Gegentore, also das gab es ja vorher auch unter Krikau, da hat sich jetzt ja nicht so viel geändert und das soll der große Abwehrtrainer sein. Es ist aber so, dass er weiterhin Tempo-Handball spielen lässt, allerdings nicht ganz so temporeich, wie es unter Krikau der Fall war. Das heißt, die SG versucht immer noch aufs Gaspedal zu drücken, versucht dabei aber eine kompaktere Abwehr zu stellen und nicht ganz so schnell, nicht ganz so überhastet, wie es oft der Fall war, zu agieren. Sprich, dadurch Fehlerquote zu minimieren, ja, vielleicht nicht auf 40 Tore zu gehen, sondern irgendwie auf 32 bis 35. Und ja, wahrscheinlich ist es im modernen Handball so, dass du den Gegner schon gar nicht mehr immer bei 25 Gegentoren halten kannst, sondern die neue Messlatte sind dann vielleicht 30 Gegentore, aber viel mehr sollten es unter ihm eigentlich nicht sein. Und das ist jetzt zuletzt ja geglückt. Und du hast es gerade schon angesprochen, also 7-6, um mal da ein Beispiel zu nennen, was sie übrigens am Ende gegen GOG sehr erfolgreich auch gespielt haben. Er sagt ganz klar, das hat er mit der österreichischen Nationalmannschaft gemacht, zuletzt auch gegen Deutschland, hat gut funktioniert, zu einem Unentschieden gereicht. Das ist ein Element, er ist Fan davon. Er möchte das ausnutzen, dass es diese Regel gibt. Und dann, hast du recht, hat die SG das viele Jahre nicht gemacht. Da findet eine Veränderung statt. Dessen ist er sich aber bewusst und er sagt auch ganz klar, er hat ja mit Anders Eggert einen dänischen Co-Trainer und er sagt, da treffen natürlich 2 Welten aufeinander. Auf der einen Seite Eggert, der den dänischen SG-Stil verkörpert und dann Pajovic, der viele Jahre in Spanien gespielt hat, selber Slowene ist. Was mir aber auffällt oder was ich glaube, was er versucht ist, so aus beiden das Beste rauszuholen und dadurch dann eben seinen eigenen Stil für die SG zu entwickeln, der sicherlich dann ein bisschen anders aussehen wird, als man ihn gewohnt ist und hier in Flensburg kannte, für den er dann stehen wird und für den dann die SG stehen wird.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn ein Trainer in der Saison zu einer Mannschaft kommt. Es ist nicht sein Kader, den hat er nicht selber zusammengestellt. Er muss also mit Spielern arbeiten, die er sich nicht ausgesucht hat, die vielleicht nicht zu seinem Stil passen. Und bei all den Spielen, die die SG hat, ja auch international, ist es jetzt nicht so, dass sie die Zeit hatten, alles ewig einzustudieren. Also er braucht wahrscheinlich nochmal eine Vorbereitungsphase im Sommer und dann können wir vielleicht so im November nochmal darüber sprechen. Na, wie hat sich die SG Flensburg-Handewitt entwickelt und wie funktioniert das alles? Also ein bisschen Zeit und Geduld muss man da auf jeden Fall haben, obwohl ich bin ja eher der kritische Typ, aber trotzdem finde ich das wichtig. Wenn wir jetzt mal auf den Spielplan schauen, gibt es dann ja demnächst 2 Auswärtsspiele in Potsdam und in Wetzlar. Wetzlar muss man echt aufpassen, ich glaube insbesondere auch als SG Flensburg-Handewitt. Und dann spielt man zu Hause gegen die Löwen, in Bietigheim, zu Hause gegen Hannover, in Magdeburg und nochmal zum Abschluss zu Hause gegen den HSV. Jetzt hat man in der Tabelle das erste Mal seit ja eigentlich Ewigkeiten den THW Kiel überholt, steht auf Platz 5, 3 sind es, Entschuldigung, hinter der TSV Hannover-Burgdorf. Tja, ist denn Platz 3 eventuell noch greifbar? Also ich tue mich da schwer, kann ich mir nicht vorstellen, Champions League sowieso nicht, läuft auf eine weitere Saison in der European League hinaus für die SG.
Ja, sehe ich genauso. Also letztendlich ist es ja auch egal, ob du dann Dritter oder Vierter wirst. So, also angenommen, du gewinnst jetzt alle Spiele bis zum Ende. Es wird ja nichts daran ändern, dass diese Saison für die SG, das kann nicht mehr als durchwachsen heißen am Ende. Und dann ja eigentlich auch nur durchwachsen mit einem kleinen Sternchen, wenn sie in der European League vielleicht den Titel verteidigt bekommen. Denn in der Bundesliga muss man ganz klar sagen, das war ja alles zu schwankend und auch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und da glaube ich nicht, dass ein Platz 3 oder 4 oder 5, dass das irgendwas an dem Saisonfazit der Mannschaft oder der Verantwortlichen dann ändern wird. Das war nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und ich sehe es genauso wie du. Also Berlin und Magdeburg machen in meinen Augen den Titel unter sich aus. Melsung wird aufgrund und der vielen Verletzungen da noch den ein oder anderen Punkt lassen, wird dann Dritter. Hannover rutscht oben noch raus, glaube ich schon, weil die wirklich ein knackiges Restprogramm haben. Also die könnte Flensburg tatsächlich noch einholen. So, und dann sind wir eben an der Stelle, dass die SG dann vielleicht noch Vierter wird, wobei auch Flensburg noch, ja, du hast gesagt, in Magdeburg, also die haben ja auch noch ein paar Spiele, die sie nicht im Vorbeigehen gewinnen. Und wenn die da auch noch den einen oder anderen Punkt lassen, man ist punktgleich mit dem THW, also das kann ja auch noch einen Platz kosten dann. Aber nochmal ganz kurz, wenn ich nochmal zurückkommen darf auf Pajovic, gebe ich dir natürlich auch komplett recht. Man muss oder kann ihn und seine Arbeit dann erst bewerten, ob das schon im November sein kann oder wirklich dann vielleicht erst nach einer kompletten Saison. Auf jeden Fall erst im Laufe der nächsten Saison, weil er ist im Februar gekommen, mitten in eine sportliche Krise rein, sage ich mal. Die Ergebnisse passten eben nicht. Und er hat dann ja auch ganz bewusst, und das hat er auch clever gemacht, er hat nur versucht, Kleinigkeiten zu ändern. Und es war ja auch so, das sagen die Spieler auch, dass man auch davor unter seinem Vorgänger Krickau, man hat ja Abwehrsysteme gehabt, die man auch gespielt hat. Nur da war es so gefühlt, wir gewinnen lieber 40-39. Und es sah dann oft so aus, als ob da doch wahnsinnig große Lücken in der Abwehr sind. Und das bei Weltklasse-Leuten wie Johannes Goller und Lukas Jürgensen und starken Keepern wie Möller und Buric dahinter. Also da hat man sich dann so ein bisschen gefragt, wo die SG-Defensive hin ist. Und das, finde ich, hat er doch schon oder versucht er zumindest zu stabilisieren, indem er ja eigentlich immer durchgängig auf eine ganz kompakte 6-0-Abwehr setzt, die auch wirklich, da ist nicht viel vor 9 Metern, dass da mal irgendwie einer angegangen wird. Also er möchte das doch schon sehr, sehr defensiv haben, um das einfach kompakt zu haben. Und ja, finde aber auch, dass er da immer mal wieder hier und da, zuletzt jetzt gegen GOG im Hinspiel, immer mal wieder taktisch clever so kleine Dinge einstreut, wie eben jetzt das 7-6. Kennt man nicht von Flensburg, erwartet der Gegner vielleicht auch nicht. Versuchen sie dann mal. Und da sieht man natürlich auch seine taktische Schulung, die er sicherlich aus seiner Zeit in Spanien dann auch einfach mitgenommen hat. Und das hat ihm vielleicht der ein oder andere auch nicht zugetraut. Und ich finde, da macht er schon einen sehr guten Job.
Also vor allem, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, es braucht ein bisschen Zeit und Geduld, um eine finale Bewertung abzugeben. Aktuell ist dafür noch nicht der richtige Zeitpunkt. Trotzdem können sie in dieser Saison noch einen Titel holen. Und bei einem Final Four kann sowieso alles passieren. Also bisschen abwarten und dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Und apropos Entwicklung, die ist natürlich bei Marko Grigic unfassbar. Und ich hatte die Gelegenheit, weil ich die Partie Bietigheim gegen Eisenach am Samstag kommentiert habe, nach dem Spiel mit ihm über seinen Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt zu sprechen. Und auch in der Pause habe ich mit René Witte, dem Geschäftsführer des TSV Eisenach, gesprochen. Und da war jetzt relativ deutlich, nee, der bleibt noch eine Saison in Eisenach. Da sprechen wir gleich drüber. Aber lass uns zunächst mal generell bei diesem Wechsel bleiben. Mich überrascht das. Hat dich das auch überrascht? Und wie ordnest du das insgesamt ein?
Also erstmal ja, hat mich auch überrascht. Denn es hieß ja irgendwie, also sicherlich Barcelona, West Ham, Paris, so die ganzen Großen in Europa. Klar sind die auf so einen Spieler auch aufmerksam. Aber es hieß ja vor allem aus der Bundesliga, dass Hannover da sehr, sehr dran interessiert ist, Grigic zu holen. Und da war ja auch eine riesen Ablösesumme, glaube ich, dann muss ja für diesen Sommer gewesen sein im Raum. Und in Flensburg war der so gefühlt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe dann auch, Eisenach hat ja vor kurzem auch hier gespielt, unentschieden, 12 Tore von Grigic. Da habe ich nochmal so drüber nachgedacht, so, naja, eigentlich, das ist ja einer, eigentlich müsste man ja an dem interessiert sein, aber mein Gedanke war so, du brauchst ihn ja eigentlich nicht, weil du hast Simon Pütlik und Lasse Möller auf der Halbposition. So, aber als dann die Meldung kam, dass Grigic kommt und wenn man sich dann den Kader, und er soll ja 26 kommen, wenn man sich dann den SG-Kader anschaut, und das finden einige jetzt vielleicht überraschend, sagen sie ja, aber dann hast du ja einen Spieler zu viel auf dieser Position. Und das finde ich nicht. Und das überrascht mich dann eben nicht. Ich finde, du hast jetzt diesen einen Spieler extra, der dir in dieser Saison und auch in den letzten 2-3 Jahren gefehlt hat, um dich so viel besser zu machen, dass du eben auch wieder ganz oben angreifen kannst. Und ich beziehe das gar nicht so sehr auf Marko Grigic alleine, sondern ich beziehe es eher darauf, dass du jetzt diese Rückraumreihe hast, Lasse Möller, Simon Pütlik, Marko Grigic. Dazu soll ja Omerik Min im Sommer 26 kommen. Du hast dann Luka Witzke. Du kannst ja durchwechseln ohne Qualitätsverlust. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da denke ich mal, dass die Flensburger Verantwortlichen das in ihre Überlegungen mit reingenommen haben, wieso man versucht hat, ihn zu holen, dass man eben auf allerhöchstem Niveau keinen Leistungsabfall haben möchte, egal wen man da einsetzt.
Jetzt ist er natürlich noch relativ jung, aber man muss auch sagen, bereits von der Vorsaison in diese Saison hinein hat er ganz viel Schwung mitgenommen. Aktuell führt er die Torschützenliste an. Wir haben da am Samstag auch ein paar Werte eingeblendet. Er schließt fast 23% der Angriffe seiner Mannschaft ab. Das ist Platz 1 in der Liga. Er hat die 10. beste Wurfquote in der Liga, obwohl er Rückraumspieler ist. Er hat die beste 7-Meter-Quote und so weiter. Und wie gesagt, auch Platz 1 in der Torschützenliste. Aber das zeigt natürlich auf, dass er mit seinen jungen Jahren schon in der Lage ist, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Jetzt spielt er dann noch ein Jahr in Eisenach. Ich weiß nicht, ob er da so viel Bock drauf hat, aber es wird so kommen. Oder denkst du, dass Flensburg nochmal ganz tief in den Geldbeutel greift? Weil da sollte ja eigentlich ein bisschen was übrig sein, weil man ursprünglich gerne Matthias Gissel verpflichtet hätte.
Ja, weiß nicht, ob da jemals was übrig war. Das hätte man wahrscheinlich irgendwo bei der dänischen Bank noch ein paar Kronen besorgen müssen. Nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Aber klar, ich bin generell von dem Transfer überrascht worden. Vielleicht überraschen sie jetzt nochmal. Aber glaube ich eigentlich nicht, dass da zur neuen Saison schon was passiert, weil ja auch aktuell noch Mensa Larsen im Kader ist, der Vertrag bis 26 hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke auch, dass das für Grigic gar nicht so schlecht ist, wenn er noch ein Jahr mehr Bundesliga hat in Eisenach. Wobei diese ganzen Werte und Zahlen, die du gesagt hast, darf man natürlich nicht überbewerten. Die wird er sicherlich so nicht in Flensburg haben, weil Eisenach natürlich viele ihn zugeschnitten ist. Das wird dann hier in Flensburg anders sein, wo eben ein Simon Pütlik dann auch daneben steht. Und wie gesagt, das macht aber in meinen Augen nichts, denn dieser Transfer und auch die Vertragsverlängerung von Simon Pütlik vor kurzem, das sind ja Personalien, die Flensburg einfach wieder stark dastehen lassen und attraktiv machen für neue Leute von außerhalb und die eben diese Mannschaft wieder auf ein anderes Niveau hebt.
Das denke ich auch, aber eine Sache muss ich dann doch nochmal fragen. Ich habe Zweifel, ob Pitlick und Grgic nebeneinander funktionieren, mit der Art und Weise, wie sie jeweils Handball spielen.
Ja, das mag sein, aber müssen sie ja vielleicht auch nicht. Weil ich sehe es eher so, dass du aus Lasse Möller auch einen, ja, weil er eben so spielintelligent ist, einen, ja, auf Sicht vielleicht auch einen guten eher Mittelmann machen kannst. Und dann hast du Pytnik neben ihm auf halb und kannst Grgic einwechseln oder mal umgekehrt. Du hast mit Min und Witzke dann extrem schnelle Leute in der Mitte, die einfach Lücken schaffen für ihre Halben. Und ob dann da ein Grgic oder ein Pytnik reinspringt, ja, dann ist es im Grunde egal, weil beide ein Riesenniveau haben. Baustelle sehe ich eher noch bei den Linkshändern. Da kommt ja zur neuen Saison Kent Robin Tönnesen, der einen Jahresvertrag bekommen hat. Das heißt, da kann man ja für 26 was Neues wieder erwarten oder darf man erwarten. Vielleicht ist aber auch der Gedanke so Richtung drei Rechtshänder ein bisschen mehr. Da hat man dann auch andere Möglichkeiten. Also diese Grgic-Verpflichtung ist so ein Add-on, die dir viele Möglichkeiten gibt. Und ja, gute Leute, die werden schon miteinander Handball spielen können. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ach, du meinst so wie Pytlick und Gottfriedsson?
Ja, genau so. Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, manches passt nicht zusammen, aber das eine ist, glaube ich, das Zusammenspielen. Das andere ist dann, dass jetzt im Sommer schon Veränderungen im Kader sein werden, in 26 dann endgültig eine neue Mannschaft zusammenspielt. Und ich glaube, das ist auch gut für die, ja, wie soll man sagen, für die Gruppendynamik, für das Innenleben der Mannschaft, weil dann hast du ein wirklich neues Team, was neu zusammenfindet, was neue Ziele für sich, neu definierte Ziele verfolgt. Das wird schon gut funktionieren.
Dein Wort in Gottes Ohr. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Transfer. Da haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, warum das so ist. Und wir werden logischerweise auch beobachten, ob es denn funktioniert oder eben nicht. Rufen, herzlichen Dank für deine Einschätzung zur SG Flensburg-Handewitt und auch zu diesem Transfer Marco Grgic nach Flensburg. Wir haben noch einen Gesprächspartner heute und den hört ihr nach einer kurzen Pause. Interview der Woche Zeit, wie immer am Ende der Sendung, und heute werden wir mal wieder international und auch zeitlos. Bin schon sehr gespannt, was rauskommt bei unserem Gespräch, aber ihr wisst es vorab, gibt's immer den Hinweis auf Social Media und natürlich auch auf die Möglichkeit, dieses Format zu unterstützen. Kreisab gibt es jetzt seit Ende 2013 und es ist immer wieder gewachsen, und das hat auch damit zu tun, dass ihr Kreisab unterstützt. Falls ihr das tun wollt, gibt's zwei Möglichkeiten dafür. patreon.com/kreisab oder ihr könnt vorbeischauen in den Shownotes, da gibt es einen Link zu PayPal. Auch darüber könnt ihr Kreisab unterstützen. Ihr legt die Höhe des Betrages fest, ihr könnt festlegen, ob ihr einmalig spendet oder ihr sagt, ihr macht das regelmäßig. Das ist eure freie Entscheidung. Und eure freie Entscheidung ist natürlich auch, uns bei Social Media zu folgen, bei Facebook, Twitter, YouTube, bei Instagram. Ich betone das immer wieder, weil ich da mal Sachen einstreue, die ihr auf den anderen Plattformen nicht findet, insbesondere in der Instagram Story. Und jetzt muss ich gerade nochmal genau nachschauen. Es war der 19. Oktober 2020, Episode 254. Das wirkt gerade wie eine Zeitreise, weil ich manchmal denke, dass die Gespräche, die ich geführt habe, gar nicht so lange her sind. Damals habe ich mit Beate Mühlhall gesprochen über ein Projekt, wo er vor allem Kindern Handball näher bringen möchte. Jetzt spreche ich mit jemandem, der auch in dieses Projekt involviert ist, der ehemaliger Zweitligaspieler in Deutschland ist. Er kommt eigentlich aus der Schweiz und gleich wird er uns seinen Weg ein bisschen erläutern und erklären und was er jetzt genau macht. Er heißt Viktor Glattert und ich sage schönen guten Tag. Hallo Viktor.
Servus, moin, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du sie angenommen hast, auch sehr, sehr kurzfristig. Wir müssen zunächst mal erklären, wo kommst du eigentlich her? Du bist Schweizer und irgendwann dann bei TuS Essen gelandet. Ist jetzt nicht der direkteste Weg irgendwie, den man dann wählt, so mit Mitte, Ende 20?
Du sagst es, und insbesondere habe ich noch einen indirekteren Weg gewählt, weil ich nach meiner Zeit in der Schweiz auch in Norwegen noch gespielt habe, bevor ich dann zum TuS gewechselt bin. Ich komme ursprünglich aus Brienz, einem kleinen Dorf in den Schweizer Bergen. Ich beziehe mich sehr gerne darauf, dass das die schönste Region der Welt ist. Bärenoberland, die Schokolade fließt mehr oder weniger in Bächen runter von den Bergen. Nein, es ist wirklich sehr schön dort und hat eigentlich nicht so viel mit Handball zu tun. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Bin da eher reingerutscht, aber hat mir, wie man so schön sagt, den Ärmel reingezogen und habe dann in der Schweiz Handball gespielt, bevor ich dann nach Norwegen gewechselt bin.
Ich habe jetzt ganz nebenbei mal geschaut und mir Bilder rausgesucht von Brienz. Ich kannte den Ort vom Namen her und wusste auch, wo er liegt und muss ganz ehrlich sagen, das sieht verdammt schön aus. Also wahrscheinlich lohnt es sich da vor allem im Sommer oder natürlich dann auch im Winter da mal hinzufahren. Aber was heißt denn in den Handball reingerutscht? Also so reinrutschen, dass man Auslandsprofi ist, das macht man nicht mal eben. Wie ist das denn passiert?
Nee, du sagst es. Also es ist wirklich so, Brienz hat keinen Handballverein, das kleine Dorf, wo ich herkomme, Interlaken. Dort ist dann der erste Handballverein und dort habe ich dann auch zum ersten Mal trainiert bei der Handballgruppe Bödeli. Da freuen sich die Deutschen immer, wenn man ein kleines Li ans Ende der Worte setzt, ne? Und ich bin reingerutscht, weil wir das in der Schule ein bisschen angeschaut haben und hat mich sehr gefreut, hat mich spannend gedünkt. Es hat auch gut gepasst, weil es im Winter war und ich habe eigentlich Fußball gespielt. Aber im Winter Fußball spielen in der Halle ist nicht gleich toll wie in der Halle Handball spielen. Und so bin ich dann mal ins Handballtraining gegangen, habe begonnen zu spielen und hatte einfach die große Motivation zu schauen, wie weit kann ich kommen. Und das ist eigentlich bis heute noch der Fall. Es macht Freude, sich zu verbessern. Es macht Freude, täglich zu trainieren. Und das hat dann eben vom kleinen Verein in Interlaken bis nach Thun gereicht. Das ist schon ein professioneller Verein in der Schweiz. Wir haben auch einige Erfolge feiern dürfen in der Schweiz. Und danach war die Motivation groß, ein bisschen einerseits ein Abenteuer zu erleben, eine neue Sprache zu lernen, den skandinavischen Handball kennenzulernen, aber eben auch, wie du sagst, den Weg zum Auslandprofi zu gehen. Und da braucht es für mich den Schritt quasi nach Norwegen. Und so bin ich dann bei Haslum gelandet. Genau.
Das ist ein interessanter Weg, vor allem deswegen, weil aus meiner Sicht das nicht selbstverständlich ist. Du bist jetzt niemand gewesen, der die Turniere mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, also du hast nicht irgendwie dich so vielleicht in den Vordergrund spielen können. Wie kommt das dann zustande, dass man diesen Sprung nach Norwegen schaffen kann von der Schweiz, den ich schon für relativ ungewöhnlich halte?
Ja, es hat schon damit zu tun, dass man natürlich einerseits qualitativ Leistung bringen muss. Und da hatte ich das Glück, damals in einer Mannschaft zu spielen, die eben um die Schweizer Meisterschaft gespielt hat. Wir haben auch in der European League gespielt. Also rein niveaumäßig konnte man zeigen, dass man da mithalten kann. Ich war aber, wie du sagst, ich war nie irgendwie in der Nationalmannschaft in diesen Jahren. Ich war auch nie Topscorer oder so, also ich musste mit anderen Qualitäten überzeugen. Und das habe ich einerseits gemacht durch eben viel Wille, Einsatz, Abwehrstärke und andererseits glaube ich auch, dass das überzeugend war, dass ich quasi das Interesse zeigte, schnell eine Sprache lernen zu wollen, schnell dem Team, also ich habe einen starken Teamgedanken, schnell dem Team helfen zu wollen und nicht unbedingt nur meine eigene Schiene fahren zu wollen. Und ich glaube auch, das hat die Vereine jeweils, also auch in Deutschland, schnell überzeugt, dass man dem Typen da eine Chance geben kann. Nach Norwegen bin ich auch gekommen, weil ich selbst sehr proaktiv war. Also ich hatte Lust, dorthin zu gehen. Ich habe damals auch mein Studium beendet in Psychologie. Also ich habe einen Master in Psychologie und ich dachte, vielleicht lässt sich das noch kombinieren mit einem Engagement, irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei in einem Projekt und so. Und habe dann auch da quasi mein Netzwerk genutzt und das hat ein bisschen geholfen, neben dem Handball ein bisschen einzukommen, quasi eine Möglichkeit zu bekommen, dort bei einem wissenschaftlichen Projekt mitzumachen. Und ich habe dann auch ohne Agent, das vielleicht auch noch erwähnenswert, das ist auch nicht ganz üblich in der Handballwelt, aber ohne Agent, aber quasi über mein Netzwerk versucht, quasi in Kontakt zu kommen zu einem Verein in Norwegen und bin dann ins Probetraining und habe die Leute überzeugen können und habe dann Vertragsangebot bekommen.
Ich bin ja jetzt schon einige Male in Norwegen gewesen und gefühlt auch am Ende der Welt, weil ich die Möglichkeit hatte, mal nach Spitzbergen zu reisen und muss sagen, jedes Mal, wenn ich in Norwegen bin, bin ich begeistert und komme quasi mit offenem Mund wieder zurück nach Deutschland, wie schön dieses Land ist. Jetzt hast du bei einem Verein gespielt, der nicht so weit weg ist von Oslo. Ich bin im Januar bei der Weltmeisterschaft tatsächlich das erste Mal in Oslo gewesen und muss sagen, auch das ist absolut traumhaft. War das dein Wunschland? Wolltest du unbedingt nach Norwegen? Oder war dir das eigentlich egal, weil du eben ja gesagt hast, du wolltest den skandinavischen Handball gerne kennenlernen? Und außerdem, ich muss sagen, wirklich sehr bemerkenswert, das Ganze ohne Spielerberater hinzukriegen.
Genau. Na, also zuerst kann ich dir nur beipflichten, Norwegen ist einfach ein tolles Land. Und ich bin in vieler Hinsicht auch mal losgelöst, weißt du, weltpolitisch und auch eben was die Natur angeht, dankbar, dass ich aus der Schweiz komme und in Norwegen Handball spielen durfte und auch in Deutschland Handball spielen durfte. Das sind drei tolle Länder und macht echt Spaß. Wie gesagt, ich hatte einfach das Interesse, nach Skandinavien zu gehen. Man muss sich ja vorstellen, das war gerade die Zeit, als Norwegen die WM-Finals erreicht hatte oder die EM-Halbfinals und so, ne? 16, 17, 18. 19, also da kam Norwegen auch ein bisschen mehr auf die Landkarte. Und ich war aber grundsätzlich sehr offen. Also der Zufall wollte es eigentlich auch, dass es in Norwegen gepasst hat, aber hätte auch Dänemark oder Schweden sein können. Wie gesagt, ich bin da auch, war so ein bisschen mein Weg, ein bisschen parallel gefahren mit dem ausbildungsbezogenen Teil, mit Uni und mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, aber eben auch dem handballbezogenen Teil, also quasi hätte es eher gepasst, in Stockholm einen Job zu finden, dann wäre ich vielleicht dort gelandet mit Handball und hätte dort nach einem Verein gesucht. Und wie gesagt, ist ein bisschen spezieller Weg, aber für mich hat es geklappt. Und am Ende muss man einfach sportlich überzeugen und dann auch sportlich seine Schritte machen, was ich dann auch immer gemacht habe, weiter Gas gegeben, mich verbessert und so weiter und so fort.
Das passt ja ein bisschen zu dem Thema, für das ich dich eigentlich hier eingeladen habe, über das wir eigentlich sprechen wollen. Da kommen wir gleich aber noch zu, weil ich gerne noch bei dir persönlich bleiben möchte in Bezug auf den Wechsel, der dann stattgefunden hat zu TuS Essen und dann ein Jahr später zum HSC Coburg. Wenn man in so einem wunderschönen Land wohnt und da wahrscheinlich auch alles gut läuft, warum geht man da weg? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, lag das vielleicht auch daran, dass dann doch Deutschland das Traumziel aller Handballer ist?
Definitiv. Also da kann ich eigentlich gleich die Antwort auf deine zweite Frage geben. Ja, lag daran, dass man als Handballer allgemein nach Deutschland möchte und insbesondere auch als Schweizer. Es ist dann noch näher an der Schweiz. Und für mich ging es darum, nochmal den nächsten Schritt als Handballspieler zu machen, wirklich auch zum Vollprofi in einer tollen, intensiven Liga und sich vielleicht auch dadurch noch einen Ticken mehr für die Nationalmannschaft zu empfehlen, wenn es da irgendwie eine Tür geben würde, weißt du. Aber primär mal einfach zu sagen, hey, ich möchte in einem totalen Profiumfeld den nächsten Schritt machen und das Ganze, wie sagt man, sehr positiv formuliert, den ganzen Handballzirkus Deutschland auch wirklich hands-on, vor Ort und selbst involviert erleben. Und das hat geklappt, wofür ich wirklich total dankbar bin. War eine richtig tolle Zeit und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Comeback in Deutschland.
Aha, sehr interessant. Da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Wenn du jetzt sagst Handballzirkus Deutschland und du hast auch gesagt, definitiv ist das Traumland jedes Handballers. Ich finde das immer sehr interessant, wie ausländische Spieler oder Spielerinnen das Handballland Deutschland sehen. Also ich weiß nicht, ob man es als Schlaraffenland bezeichnen kann oder als absolutes Traumziel, aber anscheinend ist das ja tatsächlich so. Was macht das denn aus? Sind es dann nur die vollen Hallen?
Es hat schon viel damit zu tun, weil ehrlich gesagt gibt es auch einige Faktoren, die nicht unbedingt für Deutschland sprechen. Wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt und eben die tolle dänische Liga anschaut oder die französische Liga, wo ich einige Freunde habe, die in diesen Ligen gespielt haben, dann gibt es eben auch Vorteile, dort zu spielen. Und die Hallen sind auch oft voll. Und die Belastung, das wird oft zitiert, ist ein bisschen kleiner, auch was Reisen angeht oder was Anzahl Spiele angeht. Auch der Playoff-Modus ist was anderes. Das ist jetzt der Blick auf die anderen Länder. Vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Was aber Deutschland halt auszeichnet, ist diese wirklich extreme Begeisterung für den Sport. Dass das in vielen Städtchen oder auch Städten Sportart Nummer 1 ist. Dass da wirklich der Sport eine große Relevanz hat. Und ich finde das sehr schön, dass man mit dem Resultat Sonntagabend auch einen Einfluss ein bisschen aufs Wohlbefinden fast der Leute hat. Ich möchte da den Faktor nicht irgendwie überbewerten oder den Einfluss, aber es ist so, dass man positive Emotionen, gerade wenn es gut läuft, vermitteln kann, dass man gemeinsam ein tolles Fest haben kann und dass man natürlich Woche für Woche auf höchstem Niveau oder auf sehr, sehr hohem Niveau gefordert wird, bringt einen weiter. Und wenn man Lust hat, besser zu werden, dann glaube ich, dass man in die härtesten Ligen gehen muss Und wenn man eben Lust hat, dass das ganze Leben ein bisschen zusammenpasst, ich sage jetzt mal eben, wenn man sagt, die Belastung ein bisschen tiefer halten, damit man ein, zwei Jahre länger spielen kann oder so, dann ist das eben auch ein guter Grund, in eine andere Liga zu wechseln.
Ja, da haben wir hier zuletzt auch mal drüber gesprochen. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, dass man eben die Belastung steuern möchte, weil ihr seid Handballprofis und ihr spielt natürlich auch, ja, nur so lange, wie es der Körper hergibt, sage ich jetzt mal. Und Ariel Pietraszyk, der polnische Nationalspieler, als der zuletzt hier zu Gast war, der hat auch gesagt, man muss sich das genau überlegen. Er hatte auch schon Angebote aus Deutschland. Er spielt jetzt halt aktuell in der Schweiz, weil das für ihn auch ganz wunderbar ist. Und vielleicht kann er so 2, 3, 4 Jahre länger mit Handballspielen Geld verdienen. Und das ist ja bei dir, ich will nicht sagen, auch der Fall, weil du bist ja aktuell wieder in Norwegen aktiv. Also du bist von Deutschland wieder nach Norwegen zurückgegangen sozusagen. Du warst jetzt auch zum ersten Mal im 35er-Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Und ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du stehst nicht mehr am Anfang deiner Karriere.
Da hast du recht, da hast du recht. Aber ich würde in vielerlei Hinsicht sagen, dass meine Karriere ein bisschen speziell ist und untypisch. Also es ist so, dass ich Ariel gut verstehen kann. In der Schweiz ist die Möglichkeit ein bisschen größer, vielleicht auch neben dem Handball, sich ein bisschen ein zweites Standbein aufzubauen oder zu studieren. Man muss sich das mal vorstellen, in Deutschland habe ich mit ganz vielen Spielern gespielt, die haben an einer Fernuni studiert. Und das war die einzige Möglichkeit, überhaupt einen Abschluss zu machen. Also man kann sich fast nicht vorstellen, an einer normalen Uni in die Seminare zu gehen, wenn man mittwochs spielt und vielleicht schon am Dienstag anreisen muss und am Donnerstag erst um 5 Uhr morgens nach Hause kommt, nach einem Auswärtsspiel. Also da ist die Woche ganz komisch aufgestückelt und macht es schwierig, einerseits zu studieren daneben oder eben auch zu arbeiten. Also da ist Deutschland, muss es quasi eine Profiliga sein, wo man auch genügend verdient, um davon leben zu können und dann eben vielleicht über eine Fernuni oder einen total flexiblen Arbeitgeber was neben dem Handball machen zu können. Was sicher einfacher ist hier in Norwegen und was ich jetzt auch mache, also ich habe die Möglichkeit, da sehr viel Zeit auch in Learn Handball zu stecken, eine tolle Unternehmung, wo wir eben für Kinder- und Jugendhandballtrainerinnen und Trainer Trainingspläne, Videos und eben eine App und ein Websystem zur Verfügung stellen, wo man dann Abonnent werden kann davon. Und läuft sehr gut und ist sicher neben meiner aktiven Handballkarriere auch eine tolle Möglichkeit, wie gesagt, sich da schon ein zweites Standbein aufzubauen für die Zeit nach der Karriere.
Lass uns ein bisschen intensiver über Learn Handball sprechen. Ich habe es ja gesagt, vor etlichen Jahren ist Beate Mühl hier zu Gast gewesen, hat das Projekt ein bisschen vorgestellt. Wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie ist der Austausch auch mit Beate, der ja mittlerweile, haben wir zuletzt auch hier diskutiert, im European Cup mit seiner Mannschaft als Trainer unterwegs ist. Wie ist der Kontakt, wie ist der Austausch und wie bist du sozusagen in das Ding reingerutscht?
Ja genau, das war so damals, 2019, gab es Learn Handball gerade mal 2 Jahre. Also Bjarte und sein Bruder Atle haben Learn Handball 2017 ins Leben gerufen und hatten dann einen tollen Start hier in Norwegen und wollten auch hier ins, wir haben es vorhin genannt, Schlaraffenland Deutschland, eben in den größten Handballmarkt eintreten und suchten nach jemandem, der quasi das ganze Projekt auf Neudeutsch, würde man sagen, launchen, also lancieren kann. Und haben dann auch über ihr Netzwerk und unter anderem Andi Schmid, ist ja ein sehr guter Freund von Bjarte und den kenne ich auch. Also wir kennen einander natürlich oder kannten einander aus der Schweizer Handballszene. Und über den einen oder anderen Kontakt kam dann Bjarte auf mich zu und hat gesagt, hey, du kannst Deutsch, du kannst Norwegisch, du kannst das ganze System übersetzen von Norwegisch auf Deutsch. Und wir brauchen jemanden, der da engagiert ist und das Ganze in Deutschland, Österreich, Schweiz lancieren kann, ist er dabei. Und dann habe ich mir das lange überlegt und dachte, tolle Möglichkeit, tolles Projekt, tolles Produkt. Ich sehe das Potenzial. Ich glaube, hier können wir was richtig Tolles aufbauen und bin dementsprechend im Herbst oder Spätsommer 2019 mit an Bord gekommen. Und ein Jahr später haben wir dann eine GmbH gegründet, zu viert, Bjartle, Mirol, Andi Schmid und ich, und haben dann wirklich Vollgas losgelegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Kontakt ist sehr, sehr eng, vor allem natürlich neben dem Handballfeld, was Learn Handball angeht, aber lustigerweise, du hast es erwähnt, auch auf dem Handballfeld, weil wir jetzt 3-mal gegeneinander gespielt haben, er als Trainer, ich als Spieler, war also lustig, die Tage vor den Spielen, dass wir da ein bisschen getrash-talked haben. Und jetzt arbeiten wir intensiv daran, Learn Handball weiter zu etablieren, sowohl in den skandinavischen Ländern wie auch in der DACH-Region Deutschland, Österreich, Schweiz, als auch in anderen Teilen Europas. Und es ist eine spannende Reise mit diesem Unternehmen, absolut.
Die Frage ist natürlich, wo diese Reise hingeht. Du hast jetzt ein bisschen erläutert, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Wie etabliert ist zum Beispiel in Norwegen Learn Handball mittlerweile? Weil Beate, da müssen wir uns nichts vormachen, ist eine Handball-Ikone in diesem Land.
Ja, Learn Handball ist in Norwegen total etabliert. Es gibt zwischen 600 und 700 Vereine. Wie gesagt, eigentlich kann man 600 wirklich nennen. Es gibt natürlich immer ein paar ganz kleine oder in einem Polizeiverein oder so, der nicht wirklich attraktiv ist für Learn Handball. Und von diesen 600 Vereinen haben 380 Vereine ein Abo bei uns und bezahlen jährlich Abogebühren. Und das heißt, ein Marktanteil von über 50%, das ist schon eine Hausnummer. Also das ist unser Home-Market und macht echt Freude. Und zum Beispiel in Deutschland, wenn ich da gleich den Gedanken weiterführen darf, gibt es circa 4.000 Vereine und wir haben ungefähr 250 Vereine, die bei uns ein Abo haben. Also auch ein Marktanteil von 5-6%. Das heißt, da sind wir auf gutem Wege, Schritt für Schritt zu wachsen und ist noch ein langer Weg, aber wir sehen, das Interesse wird größer und die Mund-zu-Mund-Propaganda nimmt zu und es war ein schwieriger Start mit Corona, ne, in den ersten 1-2 Jahren, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass das immer mehr ankommt und wir haben auch den großen Schritt gemacht, uns seit letztem Jahr nicht mehr Startup zu nennen, sondern eben kleines Unternehmen. Und das freut uns sehr und nehmen da Schritt für Schritt Fahrt auf, absolut.
Damit ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmt, was bietet ihr denn den Vereinen? Was können sie von euch erwarten? Was bekommen sie von euch?
Also grundsätzlich ist die Idee, dass Learn Handball ein Werkzeug ist, ein digitales Werkzeug oder ein digitaler Werkzeugkasten für Kinder- und Jugendhandballtrainerinnen und Trainer. Wir möchten den Alltag vereinfachen der Coaches. Oft sind das Freiwillige, manchmal sind das Mamas und Papas, ehemalige Spielerinnen und Spieler oder eben A-Jugendliche, die ein Training übernehmen und die vielleicht selbst nicht den größten Erfahrungsschatz haben oder noch viel entscheidender, oft wenig Zeit haben, sich vorzubereiten aufs Training. Dann loggt man sich ein bei Learn Handball und man hat einen vorbereiteten Trainingsplan, jede Woche neu, roten Faden über die ganze Saison. Und man hat einen Trainingsplan mit Videos von allen Übungen, den man quasi 1:1 übernehmen kann. Beate Mürol macht die Trainingspläne selbst. Und ja, so kann ich ins Training eine Viertelstunde vorher Learn Handball öffnen, die Videos anschauen und bin auf jeden Fall besser vorbereitet, als wenn ich nur quasi wieder die Übung mache, die ich schon von vorher kenne. Also die Trainingspläne ist die eine Wirbelsäule, die große Übungsbibliothek mit richtig viel Auswahl, wenn man einfach einzelne Videos sich anschauen möchte, ist die andere Wirbelsäule von Learn Handball. Und dazu kommen noch ein paar Zusatzfunktionen, dass man eben die Trainingspläne selbst bearbeiten kann oder eigene Videos hochladen kann, etc. Ist also ein tolles Tool, welches den Alltag vereinfacht der Coaches und ja, gibt viele Einzelcoaches, die sich das holen, aber gibt eben auch, wie vorhin erwähnt, mittlerweile fast 250 Vereine in Deutschland, die das haben.
Das ist ordentlich, bedeutet aber auch, da ist gleichzeitig noch viel Potenzial. Du hast eben über diesen herausragenden Marktanteil in Norwegen gesprochen. Gibt es denn da viel Konkurrenz in dem Bereich?
Nicht wirklich und vor allem nicht auf diesem Niveau. Also weißt du, wo du wirklich quasi alles in einer App hast. Was interessant ist, ist, dass der norwegische Handballverband einige so oder eine Website erstellt hat, wo er auch solche Videos anbietet. Da gab es mal die Möglichkeit auch zu einer Kooperation, ist damals nicht dazu gekommen. Und man merkt, dass da diese Gratis-Version auch benutzt wird ab und an. Es ist wirtschaftlich interessant, das ein bisschen zu diskutieren, ne? Aber es ist eben auch, wie immer, die Gratis-Version hat den Vorteil, gratis zu sein und den Nachteil, dass es vielleicht nicht gleich nachhaltig ist. Also wie viel kannst du immer wieder rein investieren als Verband und dich verbessern und neue Features hinzufügen, indem wir wirklich versuchen, da on top of things, also immer auf dem modernsten Stand zu sein und coole neue Inhalte zu machen und insbesondere in unserem Netzwerk mit eben Stars aus der Handball-Szene, die ihre Tipps und Tricks zeigen, das ist dann schon nochmal so ein bisschen ein USP, welche schwierige darzustellen ist für Konkurrenten. Aber das ist hier sehr detailliert der Stand der Dinge in Norwegen. Ansonsten gibt es immer wieder coole Alternativen, coole Konkurrenten, die wir auch selbst spannend finden. Und ich finde auch immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Also wir lassen uns von denen inspirieren und die lassen sich mit Sicherheit auch von uns inspirieren. Aber wir sind wirklich gekommen, um zu bleiben. Wir haben tolle Leute dahinter, ein cooles Team. Wir entwickeln uns stetig, Schritt für Schritt weiter und merken schon, dass das auch wirklich von den Vereinen geschätzt wird, die da auch mit uns nicht nur irgendeinen digitalen Provider haben, sondern eben auch einen guten Kooperationspartner. Also wir haben wirklich Lust, dass die Vereine LearnHumble nutzen, Spaß daran haben und es wirklich einen Mehrwert gibt dafür.
Dann drücke ich euch natürlich die Daumen für den Fall, dass wir in 4,5 Jahren wieder über dieses Projekt sprechen, dass es dann nochmal gewachsen ist. Wobei, ich weiß natürlich nicht, gibt es Kreisab überhaupt noch in 4,5 Jahren? Das Handballgeschäft und das Mediengeschäft, das entwickelt sich sehr, sehr rasch. Und ich finde es sehr interessant, dass wir hier nochmal drüber plaudern konnten und auch sehen konnten, was sich verändert hat. Ich bin sehr beeindruckt von dem Marktanteil, den du eben erwähnt hast. Das hatte ich ja schon gesagt. Das ist wirklich herausragend gut. Ich gehe davon aus, Viktor, abschließende Frage, wenn ihr irgendwann in Deutschland 50% erreicht hättet, dann würdet ihr die Sektkorken knallen lassen.
Definitiv, dann würden wir vielleicht sogar die langjährigsten Kundinnen und Kunden auf eine schöne Reise nach Norwegen einladen. Ne? Können wir doch so vereinbaren, wenn wir die 50% erreicht haben, dann gibt es eine Reise nach Norwegen an ein Handballspiel und lassen die Korken gemeinsam knallen.
Ja, da komme ich auf jeden Fall mit, das kann ich dir aber sagen. Viktor, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder über was ganz anderes zu quatschen. Und ja, falls ihr an solchen Gesprächen Gefallen gefunden habt, dann schaut doch gerne weiter regelmäßig vorbei bei uns. Abonniert zum Beispiel unseren Kanal auf den verschiedenen Plattformen, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Oder schaut auch vorbei bei Social Media unter Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich weiß, ich sage immer noch, Twitter hat sich so eingebürgert. Heißt eigentlich ja mittlerweile X, aber ist auch egal. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei und hört natürlich kommende Woche wieder rein. Das war's für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.